Hallihallö, also, das soll eigentlich nur so eine Art Lernhilfe sein zum Studium, falls man irgendwie unterwegs ist oder so, aber lernen möchte und nicht so wirklich Zeit hat, kann man sich das dann anhören. Yeah, let's dive into Botanik. Die Botanik beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit der Betrachtung der Pflanzen. Und deswegen fangen wir auch gleich mit der Definition von Pflanzen an. Es gibt dafür zwei, eine etwas knappere und eine etwas genauere. Die genauere ist jene Organismen, die zur Photosynthese befähigt sind, und die genauere Organismen, deren Zellen einen echten Zellkern besitzen, und auch Zellorganellen, die zur Photosynthese befähigt sind, also Photosynthese betreiben können. Zellorganellen sind die Bestandteile in der Zelle. Da es ziemlich viele Pflanzenarten gibt, gliedert sich die Botanik nochmal in ein Teilgebiet unter, und zwar in die Forstbotanik. Und diejenigen, die in der Forstbotanik sind, befassen sich halt vorwiegend mit Gehölzen, also Bäumen und Sträuchern. Die Definition der Bäume ist, dass es verkorkte Pflanzen sind, die 5 Meter mindestens in die Höhe gehen. Hochwachsend, langlebig, freitragende Holzgewächse sind, die auf einem meist astfreien Stamm eine verzweigte Krone mit Blättern und Nadeln tragen. In der Botanik gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen der Pflanzen, die ich jetzt einmal vorstellen werde. Also einmal die Morphologie, also dem äußeren Bau von der Pflanze, der betrachtet wird. Dann die Zytologie, die Untersuchung von dem mikroskopischen Feinbau der Zellen, also Molekularbiologie eher. Dann die Anatomie und Histologie, also die Betrachtung des inneren Aufbau der Pflanze, speziell der pflanzlichen Grundorgane, Wurzel, Spross und Blatt. Dann die Physiologie, die sich mit dem Stoff- und Energiewechsel der Pflanze und dem Wachstum und den Bewegungen der Pflanzen, so wie ihrem Hormonsystem, beschäftigt. Dann die Genetik, die sich mit den Methoden der DNA- und RNA-Analyse sowie der Vererbungslehre und der Fortpflanzungsbiologie beschäftigt. Die Systematik, die versucht, auf der Erde vorhandene Pflanzenarten nach ihren verwandtschaftlichen Zusammengehörigkeiten zu ordnen. Und dann die Pflanzenökologie, die die Wechselbeziehungen zwischen den Pflanzen und Pflanzengesellschaften in der Umwelt betrachten. Tut. Es gibt verschiedene Lebensformengruppen, die unterschiedlich mit dem Jahreszeitenwechsel umgeht. Und das sind zum einen die Phanerophyten, die Bäume also. Die Blätter werden abgeworfen, die Knospen liegen 30 cm über der Erdoberfläche. Dann gibt es die Geophyten, die spätestens im Herbst die oberirdischen Organe verwelken lässt, beziehungsweise absterben lässt, und die Neutriebe erst im folgenden Jahr aus den unterirdischen Knospen, Zwiebeln oder Wurzeln wieder herauswachsen. Wie zum Beispiel Tulpen oder so. Und dann gibt es noch die Therophyten, die einen gesamten Lebenszyklus vom Samen bis zur Blüte durchlaufen und dann am Ende des Jahres absterben. Jetzt, wo wir die unterschiedlichen Forschungsgruppen der Botanik kennengelernt haben, die Definition der Pflanzen und die Lebensformgruppen, wäre es vielleicht noch mal ganz cool, ein bisschen was über die Entstehung und Abstammung der Pflanzen zu erfahren. Die erste 18 Mikrogramm große Pflanze, die übrigens kugelförmig war, wurde vor ca. 3,1 Milliarden Jahren datiert. Das heißt also, man geht davon aus, dass das pflanzliche Leben sogar noch älter als 3,1 Millionen Jahre ist und dass natürlich der exakte Entstehungspunkt nicht wirklich datierbar ist. Frühformen der Pflanzen waren auf jeden Fall Wasserbewohner. Und jetzt kommt der crazy stuff, und zwar haben Wasserpflanzen die Möglichkeit, über den gesamten Körper Wasser aufzunehmen, beziehungsweise Nährstoffe aus dem Wasser, und Landpflanzen eben halt nur über den Boden. Und deswegen geht man halt davon aus, dass die Pflanzen, die als erstes das Land erobert haben, sich deswegen erstmal in feuchten Gebieten angesiedelt haben, weil sie noch gar nicht das alles hatten, was dann entstanden ist. Also Leitungs- und Schutzgewebe, Festigungsgewebe, Zellwandverstärkung und so, um sich vor dem Austrocknen so zu schützen. Die kleinste Einheit der Pflanze sind die Zellen. Und dazu auch nochmal eine kurze Definition. Kleinste zum selbstständigen Leben befähigte Einheit, die sich im Medium reproduzieren kann, das keine anderen lebenden Systeme enthält. Und das Ding ist, dass halt auch Tiere aus Zellen bestehen und dass man aber ganz stark zwischen den tierischen und pflanzlichen Zellen differenzieren kann. Und zwar, dass pflanzliche Zellen Zellorganellen haben, also Zellbestandteile, die zur Photosynthese befähigt sind, also Chloroplasten zum Beispiel. Beispiel. Und auch große mit Zellsaft gefüllte Räume, wie zum Beispiel die Vakuolen, die einen ziemlich großen Raum im Zellinneren einnehmen. Und eben die wesentliche aus Zellulose aufgebaute Zellwand, die ziemlich hart im Gegensatz zu der tierischen Zelle ist. Die tierische Zelle hat nämlich keine Zellwand, sondern nur eine Zellmembran, um die Interaktion zwischen den einzelnen Zellen zu erleichtern in einem Organismus. Fun Fact: Eine Gruppe von Zellen mit gleichen Funktionen bildet ein Gewebe. Ein Organ besteht aus mehreren Geweben und der Organismus aus verschiedenen Organen. Die Zelle besteht aus lebenden und toten Zellbestandteilen, die wir jetzt auch nochmal differenzieren werden. Und zwar sind tote Zellbestandteile zum Beispiel die Zellwand und die Vakuole, die auch als Zellsaftraum bekannt ist. Die lebenden Zellbestandteile, die auch als Protoplasten bezeichnet werden können, sind der Zellkern, der sozusagen das Steuerzentrum beinhaltet und die genetischen Informationen. Die Plastiden, das Zentrum der Photosynthese und der Stoffspeicherung. Die Mitochondrien, die den Energiehaushalt bewirtschaften. Die Ribosome, die für die Proteinsynthese zuständig sind. Und die Endomembran. Also das endoplasmatische Retikulum, die für die Transportsysteme und Stoffproduktion zuständig sind. Um die Zelle so ein bisschen genau zu verstehen, müssen wir auch noch die Bestandteile der Zelle kennenlernen. Und da beginnen wir doch einfach mal mit dem Grundplasma bzw. dem Zytoplasma, das als unstrukturierte, zähflüssige Grundsubstanz bekannt ist. Bei jungen Zellen, die noch im Wachsen sind, beziehungsweise embryonalen Zellen, füllt das Zytoplasma sogar fast den gesamten Zellinhalt aus. Bei ausdifferenzierten Zellen, also ausgewachsenen Zellen, nur den schmalen, wandständigen Belag. Es hat eine Eigenströmung, also es ist immer in Bewegung, und die Membranen von der Zelle und Vakuole grenzen es ein. Da die Membranen von der Zelle und der Vakuole semipermeabel sind, das heißt, dass sie halt Lösungsmittel wie zum Beispiel Wasser durchlassen, aber keine gelösten Stoffe. Der nächste Bestandteil wären die Plastide, die eine eigene DNA und eine eigene Doppelmembran besitzen. Sie sind so linsenförmig und es gibt drei verschiedene Plastidentypen, die in dem Zellinneren vorkommen. Nochmal ganz kurz, die haben halt eine eigene DNA und eine eigene Doppelmembran, weil sie aus der endosymbiotischen Herkunft sind, also früher mal eigene, in der Urgeschichte mal eigene Organismen waren. Jetzt zu den drei verschiedenen Plastidentypen. Also es gibt einmal die Chloroplasten, die die Blattfarbstoffe enthalten. Also Chlorophyll A und B sind dafür zuständig. Und der Ort der Photosynthese sind. Also ja, wenn ihr euch das Bild anguckt, dann findet die halt in den Thykoiden statt. Die zweite Plastiden-Typenarten ist, sind die Chromoplasten, die für die Rot-, Gelb- oder Orange-Färbung zuständig sind. Die sind chlorophyllfreie Plastide und die Färbung kann durch Chlorophyllverlust entstehen, wie zum Beispiel bei der Färbung der Blätter oder so. Und die dritte Unterart sind die Leukoplasten. Die sind farblos klein und rund und kommen vor allem in den ungefärbten Wurzeln vor. Aber was passiert denn jetzt eigentlich in den Chloroplasten bei der Photosynthese? Und zwar ist es so, dass Wasser, Luft und Kohlenstoffdioxid in energiereiche Zuckermoleküle umgewandelt werden, bei Einwirkung von Licht. Und die Formel ist dann wie folgt: 12H2O plus 6CO2 werden zu C6H12O6 plus 6H2O. Der entstandene Zucker und das Wasser werden von der Pflanze aufgenommen und natürlich für das Wachstum verwendet und als Reservestoff in Form von Stärke. Die Chloroplasten können auf zwei verschiedene Arten reagieren, je nachdem, wie die Lichtverhältnisse sind. Bei der Lichtreaktion werden Wasserstoffionen, also H+-Ionen, und Sauerstoff gebildet sowie Elektronen freigesetzt. Dieser Sauerstoff, der als Abfallprodukt gilt, wird durch die Spaltöffnung wieder abgegeben und diese Wasserstoffionen und Elektronen dienen in zwei verschiedenen Prozessen und Arten, die später noch erläutert werden, dem Aufbau der Energieträger von NADP, NADPH und ATP. NADPH wird gewonnen in den Membranen der schon erwähnten Thylakoidstapel in den Chloroplasten. Und dort werden im Photosystem 2 freigesetzte energetisch angeregte Elektronen auf komplexe Elektronentransportketten zum Photosystem 1 weitergeleitet. Im Photosystem 1 findet abermals eine Lichteinwirkung, also ein Energieschub statt, und diese Energie dient zum Aufbau dieses NADPH. Die Gewinnung von ATP entsteht durch den Wasserstoffkonzentrationsaustausch, auch bekannt als Diffusion zwischen Innenräumen der Thylakoide und dem außen abgegrenzten Stomatas. In den Thylakoiden, was by the way Sack bedeutet auf Altgriechisch, kann man sich auch eigentlich ziemlich gut vorstellen, wenn man das Bild vor Augen hat, wenn man weiß, wie ein Thylakoidstapel aussieht, dass ein Thylakoid auch sowas Sackähnliches hat, ist die Konzentration hoch und der pH-Wert gering. Und in der Stomata sind so Spaltöffnungen, ist die Konzentration gering und der pH-Wert hoch. Die photolytische Wasserspaltung führt zur kontinuierlichen H+-Vermehrung im Inneren. Diese H+-Ionen werden durch die Membran nach außen geleitet und bei dieser Leitung nach außen entsteht ATP. Diese photolytische Wasserspaltung ist eigentlich grob gesagt die Spaltung von Wassermolekülen in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das kann halt durch Photonen passieren, durch Lichtenergie und in dem Fall halt durch Sonnenlicht. Bei der Dunkelreaktion, die hier meist darauf anschließt, ist es eigentlich so, dass die Energieträger einfach aufgebraucht werden, also ATP und NADPH, weil die ja sozusagen der Pflanze helfen, sich fortzuentwickeln und Energie zu haben, um Stoffwechselaustausche auch zu machen, wie zum Beispiel CO2 aufzunehmen, das an den Akzeptormolekülen andockt, das auch als Ribulose 1,2-Biphosphat bekannt ist. Und diese zwei Vorgänge kann man als Assimilation, also den Aufbau von energetischen Stoffen, bezeichnen und als Dissimilation, wo die Energie verbraucht wird, um Stoffe wieder aufzunehmen oder zu wachsen. So eine Art Atmung. Dann können wir ja eigentlich weiter mit den Zellbestandteilen fortfahren. Und zwar kommen als nächstes die Mitochondrien, die ebenfalls eine eigene DNA und eine eigene nach innen gefaltete Doppelmembran enthalten. Die sind 4 Mikrometer groß, by the way, und die Kraftwerke der Zelle. Auf der Membranoberfläche docken Zucker in Form von ATP an. Weiter geht's mit den Ribosomen. Die sind meist in mehreren strukturellen Einheiten aufgebaut und das Zellmark findet man in der Raunähe. Dann geht es weiter mit den Vakuolen. Die entstehen erst beim Zellwachstum, also das heißt, dass sie bei embryonalen Zellen total fehlen. Die embryonalen Zellen sind zu Beginn nur mit Wasser gefüllt und erst bei der Aktivierung des Stoffwechsels werden Substanzen aus dem Zytoplasma transportiert, wie zum Beispiel Salze und Kalium, Calcium, Magnesium oder Kohlenhydrate, Proteine, da woraus auch der Zellsaft besteht. Und aber auch Farbstoffe, ätherische Öle, Alkaloide und Glykoside kommen erst dann in die Vakuolen, die erst bei der Ausdifferenzierung der Zelle, aber dann den größten Teil der Zelle einnimmt. Die Vakuolen sind sehr wichtig beim Zellsaftdruck, weil sie den Wasserhaushalt der Zelle bestimmen. Also es bestimmt mal, wie knackig die Pflanzen sind. Wenn der Tugor zu niedrig ist, dann welken halt die Pflanzen. Also Tugor ist der Zelldruck. Jetzt kommen wir auch schon zur Zellwand, die, wie schon erwähnt, die zellinneren Bestandteile der Zelle schützt, wenn sie abgestorben ist. Die erste Zellschicht ist die Mittlamelle, die als Kittschicht zwischen zwei Zellen dient. Und sie besteht aus gelartigen Pektinstoffen, die durch Hitze gelöst werden können. Die nächste Schicht ist die Primärwand, die ca. 0,5 Mikrometer groß ist. Und die erste zelleigene Wachsschicht beim Wachstum ist. Sie besteht aus Pektinstoffen, Zellulose, Hemicellulose und Protein. Dann kommt die Sekundärwand. Nach dem Zellwachstum kommt sie. Sie besteht halt aus drei Schichten und ist die stärkste Wand eigentlich, weil sie aus bis zu 90% Zellulose besteht. Diese nimmt von der Mittellamelle zur Sekundärwand hinzu und entsteht aus Glukosemolekülen. Zwei Glukosemoleküle ergeben die Saccharicellulose. Diese Weiterverkettung dieser Saccharicellulose ergeben Polysaccharide. Und also Polysaccharicellulose und mehrere Verkettungen beziehungsweise Kettenmoleküle sind Mizellen. Und die sind gebündelt in die Zellwand eingelagert. Also Polysaccharid-Zellulose, da ist die Zellulose. Und mehrere Kettenmoleküle ergeben dann die Mizellen, die gebündelt in der Zellwand auftauchen, weil sie wichtig für die Elementarstruktur des Zellaufbaus sind. In den Mizellen bleiben immer noch so ziemlich kleine Intermizellarräume, werden sie auch bezeichnet, frei. Ungefähr circa 1 Nanometer groß. Und das sind Orte, wo Wasser ein- und ausgelagert wird und Lignin und Gerbstoffe und Hemicellulose ja, eingelagert wird. Mehrere Mizellen werden durch verschiedene chemische Verbindungen zu Mikrofibrillen verknüpft. Das ist die kleinste Fasereinheit. Und je nachdem, wie sie in der Zellwand eingelagert werden, entstehen dadurch verschiedene Strukturen. Es gibt einmal die Faserstruktur. Da sind die Mikrofibrillen längs zur Zellachse orientiert, weil die Zellen natürlich in der Richtung ausgerichtet sind. Da ist diese Faserstruktur beeinflusst die Zugfestigkeit. Dann gibt es die Ringtextur. Da sind die Mikrofibrillen quer durch die Längsachse angeordnet. Das ist wichtig für die Druckfestigkeit. Hatten wir ja auch beim Holz. Und dann gibt es noch die Schraubentextur. Da sind die Mikrofibrillen schraubenförmig, spiralig angeordnet. Das ist wichtig für beides, Druck und Zugfestigkeit. Und jetzt kommt ein Fun Fact. Ich habe erzählt, dass Lignin sich in diesen Mizell-Zwischenräumen, also den Intermizellarräumen, einlagert. Und dieses Lignin ist halt wichtig für die Verholzung der Zelle, also die Lignifizierung. Und Ligninmoleküle verbinden sich untereinander von Zelle zu Zelle. Das heißt, dass halt ein Baum einfach ein einziges Megamolekül ist. Aber zu den Hölzern und den Bäumen kommen wir noch später. Jetzt geht's erstmal weiter und zwar mit dem Endomembransystem. Das Endomembransystem ist grundsätzlich einfach nur die Komponenten in der Zelle, die durch Vakuolen und Vesikel miteinander interagieren können. Die wesentlichen Bestandteile, um dieses System in Gang zu halten, sind die von Poren durchbrochene Kernhülle, die zur Zellwand weisende, auch als Plasmalemma bekannt, also die Zellwand, sowie die Vakuolen gerichtete Membran des Zytoplasmas, der Golgi-Apparat, der mit seinen geschichteten Membranstapeln wesentliche Aufgaben übernimmt, Eiweißstoffwechsel und Zellulosesynthese, der mit dem ER in Kontakt steht. Der ER ist ein verästeltes, schlauchförmiges Membransystem, das Zytoplasma durchzieht und mit Plasmodermen und benachbarten Zellen verbunden ist. Die Funktion ist die Abgrenzung von Binnenräumen, also dass verschiedene Reaktionen in den einzelnen Räumen stattfinden können und es dient zum inter- und intrazellularen Transport sowie der Synthese von Proteinen und Lipiden. So, jetzt kommen wir zum letzten Zellbestandteil und zwar dem Zellkern. Und dieser Zellkern ist wichtig als Steuerungssystem, weil da die Umsetzung und Weitergabe der genetischen Informationen stattfindet und im Inneren, das übrigens mit einer gelartigen Flüssigkeit ausgefüllt ist, eingebettet liegt die DNS. Auch im Englischen bekannt als DNA, wird aber auch gerne in Deutschland als DNA bezeichnet. Das war's erstmal mit den Zellbestandteilen.